Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de zu 90 Plus On Air, zur großen Nominiertenauflistung für die 90 Plus Jahres Awards 2018. Wir stellen euch jeweils drei Nominierte pro Kategorie vor, das Ganze auch noch in Textform auf unserer Seite. Abstimmen könnt ihr dann bei Twitter, wer den absoluten Titelgewinn dann klar macht. Alle Nominierten haben es auf eine Weise verdient und das werden unsere Redakteure uns hier dann eben auch erklären, warum das so der Fall ist. Jetzt kommen wir zur Kategorie Verlierer des Jahres oder liebevoll genannt, wer ist die SPD des Fußballs? Bevor wir da jetzt reingehen, der Hinweis, dass man natürlich jetzt auch persönliche Sachen hier mit einbringt und dass ich hoffe, dass jeder Hörer das dann auch akzeptieren kann, dass man vielleicht mal ein, zwei Seiten hierbei austeilt. Das ist ganz im weihnachtlichen Sinne natürlich harmonisch gemeint, aber nicht so viel Harmonisches gab es beim DFB dieses Jahr, Kilian.
Genau, also ich glaube, der DFB darf bei keiner Liste der Verlierer in diesem Jahr fehlen. Es war in vielerlei Hinsicht ein absolut blamables Jahr. Nach einem Weltmeistertitel und einem Confed Cup-Sieg war die Euphorie im eigenen Land hier ja extrem groß. Überall die Mannschaft war plötzlich hoch im Kurs und man hat sie überall gesehen. Jeder hat drüber gesprochen und die Straßen waren voll. Und dann kam bei der Weltmeisterschaft, wo man so viel erreichen wollte, wo man den Titel verteidigen wollte, kam dann das Vorrunden aus in einer, wie ich finde, durchaus machbaren Gruppe. Bei allem Respekt vor Japan, Südkorea und Schweden, die es natürlich auch sehr gut gemacht haben gegen Deutschland. Ist aber auch das Ausscheiden an sich, finde ich, nicht die Schande, sondern der Umgang mit dem Ausscheiden war eigentlich dann ja der Grund, warum der DFB hier auf der Liste aufgetaucht ist. Und dann war meiner Meinung nach auch Löws Analyse im Nachhinein nicht wirklich souverän. Also es wurden eigene Fehler eingestanden und da hat aber, finde ich, meiner Meinung nach so ein bisschen gefehlt, dass irgendwie der Kurs ein bisschen geändert wurde. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er jetzt die Mannschaft deutlich defensiver einstellt und deutlich weniger Risiko in den Spielen geht, was aber, wie ich finde, der falsche Ansatz war. Und da ist natürlich auch ein Fehler vom DFB gemacht worden, mit Jogi Löw vor der WM zu verlängern, weil es jetzt auch wieder Stimmen gibt, die laut werden, dass er es gar nicht mehr verdient hätte, Nationaltrainer zu sein und man das Turnier hätte abwarten sollen, bevor man ihn bis 2022 verlängert. Aber da kann man natürlich auch drüber streiten. Dann ist noch fragwürdiger meiner Meinung nach, weil ich ja gesagt habe, dass es in vielerlei Hinsicht ein Verlierer des Jahres ist, der Umgang mit Özil, mit der Rassismusbeschwerde. Der wurde vom DFB teilweise einfach geleugnet und wurde auch lange gar nicht kommentiert und, wie ich finde, einfach auch gar nicht aufgearbeitet. Ich finde, wenn so ein Skandal in einem Fußballverband passiert, dann muss der aufgearbeitet werden, dann muss darüber gesprochen werden. Und auch Statements der anderen Teammitglieder blieben da aus. Und ich finde, das kann halt nicht sein. Unter diesen Skandalen litt dann halt nicht nur der DFB, sondern auch einzelne Personen, wie ich schon gesagt habe, Grindel, Bierhoff, die dann sich unzureichend geäußert haben oder auch viel zu spät. Und ja, durch dieses blamable Jahr ging die gesamte Euphorie im eigenen Land um die Nationalmannschaft verloren. Und ich finde, deswegen ist das für mich, oder aus diesen Gründen ist der DFB definitiv ein Verlierer.
Das kann man, glaube ich, nur unterschreiben. Jeder, der es verfolgt hat, wird da dir größtenteils zustimmen können. Özil, wenn man es mal neudeutsch sagt, hatte in den letzten Wochen Rücken, aber eben beim DFB hatte er keinen Rücken. Ich glaube, das ist Rappersprache, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich bewege mich wieder auf Terrain, auf das ich mich nicht bewegen sollte. Deswegen machen wir gleich weiter. Ein weiterer
Konnte Verlierer. Der Malte eigentlich nicht heute?
Es tut mir sehr leid, der hatte einfach keinen Bock auch.
Wollen wir morgen weitermachen?
Kommt Leute, ich habe bis jetzt nur einen schwarzen Tee, das ist das Koffein und so, das mir hier in die Adern schießt. Wir werden jetzt, ich werde jetzt gar nichts mehr sagen, außer ganz straight, was ansteht. Der nächste Nominierte, das ist jemand, der es auch big time hingekriegt hat, zu den Verlierern zu zählen dieses Jahr. Das ist Julen Lopetegui, Nico.
Ja, er hat auch ein herausragendes Jahr hinter sich. Galt ja mit den Spaniern eigentlich als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel, neben den Franzosen und eben schon angesprochen auch Deutschland. Hat dann auch vor der WM noch schön seinen Vertrag verlängert, bis nach der EM 2020 sollte der gelten. Und dann kurz vor der WM, 3 Wochen später war das nach dieser Verlängerung, beziehungsweise nachdem die Verlängerung bekannt gegeben wurde, wurde auf einmal bekannt gegeben, jo, Lopetegui wird der neue Trainer bei Real Madrid nach der WM. Und dann hat sich Spanien gedacht, also der spanische Verband, denen hat das gar nicht gepasst, weil die sollen das angeblich wohl tatsächlich erst wenige Minuten vor dieser Verkündung erfahren haben, dass ihr Nationalcoach da den abspringen wird. Und dann haben sie ihn kurzerhand einfach mal 2 Tage vor dem Auftaktspiel entlassen. Dann kam es auch, wie es kommen musste. Spanien hat nicht sonderlich gut gespielt, ist dann gegen Russland im Elfmeterschießen schön rausgeflogen. Und dann war es eben nichts mit dem WM-Titel. Aber für Lopetegui kam es dann eigentlich noch besser. Der Ruf in Spanien ohnehin schon ein bisschen angekratzt. Beim spanischen Verband braucht er sich wahrscheinlich nicht mehr blicken lassen. Und dann ging es bei Real Madrid los. Hatte natürlich auch jetzt nicht die allereinfachste Aufgabe. Cristiano Ronaldo gewechselt. Man hat eigentlich keinen wirklich großen Namen hinzugeholt. Und dann hat man die ersten Spiele eigentlich auch richtig, richtig gut gespielt. Und man konnte schon fast annehmen, dass der Abgang von Ronaldo und die Hinzunahme von Lopetegui sogar vielleicht ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Und irgendwann war dann tatsächlich der Wurm drin. Man hat keine Punkte mehr gesammelt. Man hat teilweise eklatant gespielt. Und dann musste Lopetegui mit Ende Oktober mit 14 Zählern aus 10 Spielen gehen. Und hat es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von wenigen Monaten 2-mal gekickt zu werden. Das muss man natürlich auch erstmal hinkriegen, zumal er ja wirklich bei 2 Top-Teams als Trainer angestellt war und selber das so entschieden hat, wie es dann gekommen ist. Ja, also der wird sicherlich nicht das allerschönste Weihnachten feiern, schätze ich mal.
Wenn der Juli so weitermacht, wird er auch noch 3-mal gekickt heute.
Ja, ich hoffe, ich komme so durch. Deswegen zitiere ich jetzt einfach andere Redakteure. Nämlich unseren Redakteur Christoph Albers, der hat zu Julen Lopetegui gesagt, jemand, der solche Sneaker zu einem Anzug trägt, hat das alles verdient. Modeexperte Christoph Albers, das wissen wir ja schon, seit es den Swagger des Jahres Award bei 90plus gibt. Julen Lopetegui, du hast es gerade dargelegt, auf jeden Fall jemand, bei dem man fast ein bisschen Mitleid haben könnte. Lass uns da mal kurz noch drauf eingehen. Ist nämlich bei beiden Teams auch so ein bisschen unter die Räder geraten, weil man bei Real eben nicht so eingekauft, nicht so kompensiert hat, was man abgegeben hat dann gerade mit Cristiano Ronaldo. Und auch bei Spanien natürlich irgendwie noch ein bisschen einer Entscheidung zum Opfer gefallen, die gar nicht sportlich so clever war, sondern vielleicht auch von persönlichen Eitelkeiten getrieben.
Ja, klar, genau. Und du hast gerade schon angesprochen, es war natürlich auch keine einfache Aufgabe, die er da bei Real Madrid übernommen hat. 3-mal hintereinander haben sie die Champions League gewonnen. Vom Trainer haben sie sich ja auch nicht freiwillig getrennt. Sie dann ist gegangen. Genauso mit Cristiano Ronaldo, den hätten sie sicherlich auch gerne noch behalten, auch wenn da die Quälereien mit dem Präsidenten, mit Florentino Perez waren. Aber natürlich ein Ronaldo auch in der letzten Saison wieder einer der maßgeblichen Personen für den Erfolg bei Real Madrid. Und wenn so jemand den Verein verlässt, hinterlässt das definitiv eine Lücke. Und ja, da ist natürlich schwierig, diese dann zu schließen. Beziehungsweise ich wüsste auch gerne mal, was sich die Vereinsführung dann gedacht hat, wie sie diese schließt. Am Anfang sah es ja tatsächlich noch so aus, als würde das gut gehen. Das hat sich dann in den nächsten, ab dem 6., 7. Spieltag hat sich das relativiert. Und dann war dann irgendwann der Wurm drin und einige Spieler wirken auch überspielt, Modric auch nach der WM groß genauso und dann kommt dann eins zum anderen. Und Lopetegui war da sicherlich auch so ein bisschen der Leidtragende, aber nochmal, er hat sich natürlich auch dafür entschieden. Was da im Hintergrund gelaufen ist mit dem spanischen Verband, das ist eine andere Sache, da weiß man nicht genau, was da war. Vielleicht gab es da auch Unstimmigkeiten, immerhin war der Zeitpunkt wirklich sehr, sehr unglücklich, kurz vor dem Start der WM, das dürfte von vornherein nicht so geplant gewesen sein, da wollte man sicherlich abwarten, bis die WM vorbei ist. Dann ist es anders gekommen, also da ist natürlich viel zusammengekommen, was man durchaus als Pech bezeichnen kann, aber nochmal, Lopetegui hat das sicherlich auch selbst so gewählt und er wusste, worauf er sich bei Real Madrid einlässt und ja, jetzt steht er da ohne Job, 2-mal gekickt worden. Ja, mal sehen, wie 2019 für ihn läuft, ne?
höchstwahrscheinlich nicht noch viel schlechter. Auf jeden Fall ein verdienter Nominierter in der Kategorie Verlierer des Jahres. Und jetzt kommen wir zum dritten Nominierten in dieser Kategorie, Uli Hoeneß. Und dazu hat ein Redakteur so viel zu sagen, dass er seinen Namen im Sendeplan mit 5 Ausrufezeichen eingetragen hat. Das schon mal als kleiner Teaser vorher. Lehnt euch zurück, macht euch ein Getränk auf und wir hauen alles in die Rechtsschutzversicherung, damit wir die Unterlassungsklagen im Anschluss an diesen Podcast dann doch irgendwie abwenden können. Viel Spaß mit Uli Hoeneß als Verlierer des Jahres, präsentiert und sponsert bei Manuel Behlert.
Also zunächst mal sind es nur 4 Ausrufezeichen. Also da möchte ich gerne nochmal drauf hinweisen vorab.
Kommt der Ball.
Ja, ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, also eine kleine Chronologie der Ereignisse zu erzählen. Also Uli Hoeneß, es gab tatsächlich relativ viele Bayern-Fans, die schon seitdem er wieder als Präsident in Erscheinung trat nach seinem Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt, da eine gewisse Skepsis hatten. Das waren nicht die Mehrheit, sondern es gab tatsächlich viele Leute, die das sehr positiv aufgenommen haben. Ich gehörte nicht dazu. Hab gesagt, im Verein darf er ruhig eine Rolle spielen, meiner Meinung nach, aber eben nicht eine führende. Er sollte sich eher im Hintergrund halten. Er wollte ja auch die Abteilung Attacke, wie er sie selbst nennt, und wie sie auch medial dargestellt wird, ein bisschen zurückfahren. Das ist aber besonders im Jahr 2018 dermaßen in die Hose gegangen. Also so sehr, wie es nur in die Hose gehen kann. Zu Beginn des Jahres hat er schon eine sehr unglückliche Figur bei der Trainersuche gespielt, hat extrem lange an Jupp Heynckes festgehalten und an diesem Glauben, dass Heynckes, der aus Gutmütigkeit quasi nochmal zum FC Bayern zurückgekehrt ist, vielleicht doch noch mehr als dieses Dreivierteljahr beim FC Bayern übernehmen wird, hat auch tatsächlich mit der gesamten sportlichen Leitung es geschafft, die einigermaßen positive Saison, wie sie am Ende dann eben noch war, mit dem Meistertitel, mit dem Champions-League-Halbfinale, so überzudramatisieren oder so falsch einzuschätzen, dass man gedacht hat, im Sommer muss eigentlich gar nicht so viel getan werden. Als dann endgültig klar war, dass Heynckes nicht Trainer bleiben wird, war die Option Tuchel schon erledigt. Dann hat man sich für Niko Kovac entschieden, und hat der ganze Zeitpunkt der Kommunikation dieser Entscheidung war relativ unglücklich. Die Interviews waren unglücklich. Wenn ich mich im Nachhinein daran erinnere, wie Uli Hoeneß gesagt hat, nach den ersten guten Ergebnissen von Kovac, diese Schlaumeier-Medien wollten uns den Tuchel einreden. Und man sieht, dass Kovac im November schon fast entlassen war. Da muss man da schon einige Dinge hinterfragen. Die ganzen Interviews, die Hoeneß in diesem Jahr gegeben hat, obwohl er die Abteilung Attacke einstellen wollte, gerade auch zum, wir haben es in der Kategorie schon angesprochen, zum Umgang mit Mesut Özil, der seit Jahren keinen vernünftigen Zweikampf geführt hat, bla bla bla. Das war extrem, das war schon peinlich, also das kann man nicht mehr mit irgendwie Fremdschämen oder sowas, also das war einfach nur von vorne bis hinten peinlich, aber das war noch lange nicht der Höhepunkt, denn die Pressekonferenz, die der FC Bayern einberufen hat, um die Medien zu kritisieren, also eine Pressekonferenz, die der Medienschelte diente und die eigentlich auch relativ vernünftig angefangen hat, die Argumente, die Karl-Heinz Rummenigge hervorgebracht hat, hatten, waren eigentlich schlüssig und das war auch mit der nötigen Vehemenz vorgetragen. Gut, das Grundgesetzzitat lassen wir mal außen vor, aber als Hoeneß dann das Wort ergriffen hat.
Gedacht.
Ja. Also diese Paradoxität der Ereignisse, dass man einfach tatsächlich kritisiert, dass die Medien die eigenen Spieler heruntermachen und kritisieren und einfach 5 Minuten später, während alle Anwesenden im Saal dieses Zitat noch vor Augen haben oder in den Ohren haben, Juan Bernat runtermacht öffentlich und sagt, er hat einen Scheißdreck gespielt und in Sevilla wäre Bayern fast nur wegen ihm rausgeflogen aus der Champions League. Das ist an Idiotie nicht zu überbieten und ich denke, das war der Punkt, der dann auch vielen Bayern-Fans, die vorher tatsächlich pro Hoeneß waren, die Augen geöffnet hat. Danach ging es natürlich noch weiter, also hat dann 3 Wochen später hat er erzählt, dass die Medien mal ruhig ein bisschen mehr auf die Spieler einhacken müssen, nachdem er dann gesagt hat, die Kritik ist vollkommen überzogen. Er hat wirklich keine Einsicht mehr, er kann sich auch nicht mehr, habe ich das Gefühl, mit Themen irgendwie einigermaßen seriös befassen, als auf der Jahreshauptversammlung dann Kritik an seiner Person geäußert wurde und dann auch diese Kritik mit jubilierenden Szenen aufgenommen wurde und er einfach sich komplett dünnhäutig gezeigt hat und das abtun wollte, gab es nur noch mehr Pfiffe, noch mehr Kritik, noch mehr Buhrufe, noch mehr Unmutsäußerungen. Also Uli Hoeneß befindet sich nicht erst seit diesem Jahr, aber besonders in diesem Jahr auf dem absteigenden Ast. Und dass er jetzt weiter für 4 Jahre der Aufsichtsratschef ist, ich glaube, damit tut er sich selbst keinen Gefallen. Ich weiß nicht, ob er sich nächstes Jahr zur Präsidentschaftswahl stellen wird. Ich weiß nicht, ob das für ihn klug wäre, denn ich denke, die Widerstände, die es jetzt schon gibt, die werden immer größer werden. Und ich denke, dass er klar natürlich an seinem Lebenswerk hängt, aber dass er nicht kapiert, wann es Zeit ist, loszulassen. Und die Zeit wäre jetzt langsam gekommen.
Uli Hoeneß, also 2018 auf dem Weg vom beliebten Steuersünder zum nicht so beliebten Steuersünder in München. Und damit haben wir alle drei Nominierten gehört in der Kategorie Verlierer des Jahres. Da konnte man sich dann auch mal ein bisschen länger Zeit nehmen, um das Ganze auszuführen. Wir haben eben den DFB, wir haben Julen Lopetegui und wir haben Uli Hoeneß. Gerade Lopetegui ja auch irgendwie fast ein persönliches Schicksal von jemandem, was mich immer fast ein bisschen mitleidig macht, wenn man sich das so anguckt, was da passiert ist. Bei den anderen hält sich das so ein bisschen in Grenzen. Wie sieht's bei euch aus? Wir fangen in der altgewohnten Runde an. Jeder gibt seinen Tipp, seine Nominierung ab, was die Kategorie angeht. Wer ist es bei dir, Manuel?
Uli Hoeneß.
Dankeschön. Chris?
Ich sage der DFB, Kehlen hat das ganz gut zusammengefasst, aber ich fand den kompletten Auftritt im Sommer einfach sehr unglücklich, um es gelinde zu sagen, und dass man dann darüber hinaus noch wirklich einen erheblichen Beitrag daran leistete, dass die WM so lief, wie sie eben lief, das ist für mich nur schwer zu verzeihen. Also ich würde sagen, der DFB ist für mich der große Verlierer des Jahres.
Danke dir, und dann machen wir weiter mit Nico.
Überspringt mich in der Runde. Ich bin immer noch sauer wegen Uli Hoeneß.
Alles klar, das kriegen wir hin. Sag einfach Bescheid, wenn du wieder mitmachen willst, und dann fülle ich den Rest mit meinen sehr guten Gags, die wir heute Abend schon gehört haben. Dann fragen wir gleich
das
mal
Kilian. Der war der Beste.
Kilian, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich schließe mich Chris da an. Also für mich ist es auch der DFB, gerade weil es so viele Punkte waren, die irgendwie dazu geführt haben. Es war einmal das WM-Ausscheiden, kurz zusammengefasst, dann die Causa Özil, dann wie Grindel und Bierhoff sich positioniert haben. Also ich finde, wenn man so viel falsch macht in einem Jahr, dann kann es nur der DFB sein.
Danke dir für die Einschätzung, und am Ende habt ihr aber das letzte Wort, denn wie gesagt, ihr könnt auf Twitter abstimmen, wer denn jetzt den beliebten Titel Verlierer des Jahres erringen darf. Also haltet euch auch daran, und wir hören uns gleich wieder mit der Kategorie Mannschaft des Jahres. Endlich mal wieder was Positives Richtung Weihnachtsfest.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit, und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.